ARD. MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen im Bach-Kanal. Wir wissen ja über die Kindheit, über die Jugend und die Ausbildung von Johann Sebastian Bach insgesamt sehr, sehr wenig. Und besonders wenig, also die Steigerung von wenig, eigentlich nichts wissen wir über das Jahr 1702. Und das, Michael, hindert uns aber nicht, heute darüber zu sprechen. Und bevor wir das tun, hören wir nochmal Musik, sozusagen den letzten Anhaltspunkt. Georg Böhm. Georg Böhm, das war ein Cembalo-Stück von ihm. Das ist gewissermaßen der einzige Anhaltspunkt, den wir von Bach in den Jahren 1700, 1701 und 1702 haben. Aber Michael, auch da ist das Eis recht dünn. Ja? Also wir haben in der letzten Folge ja besprochen, dass Bach offenbar ein Privatschüler von Georg Böhm war. Aber von wann bis wann, das können wir auch nicht so richtig klären.
Ja, lieber Bernhard, es ist so. Die Quellenlage ist total dürftig und ich betone es nochmal. Die einzigen beiden Belege, die uns die Anwesenheit Bachs an der Michaelisschule belegen, sind Abrechnungsquittungen für eingenommene Mettengelder von April und Mai 1700. Danach sind die leider nicht mehr überliefert. Also wir können nicht überprüfen, ob er in irgendwelchen Abrechnungen vom Oktober 1700 oder 1701 oder 2 mit namentlich aufgeführt wurde, weil einfach diese Quittungen nicht erhalten geblieben sind. Aber zum anderen eben die vielen Hinweise, die sich verdichten, Bach hält sich vielleicht sogar mehr bei Böhm auf als in der Schule. Wir haben keinen Beleg für einen Schulabschluss. Ja, wir haben auch keinen Beleg, dass Bach, wenn er denn die Schule abgeschlossen hätte, hätte das nahegelegen, sich dann irgendwie zu bemühen, auf eine Universität zu gehen. Ja, und dieser Befund ist aber so neu nicht. Schon der erste Bach-Biograf Forkel im Jahr 1800, erste Bach-Biografie geschrieben, hat sich mit dieser Frage herumgeplagt. Wir haben in der letzten Sendung diesen Brief von Karl Philipp Emanuel Bach von Januar 1775 an Forkel erwähnt, wo er offenbar Fragen beantwortet, die Forkel über die Biografie des jungen Bach gestellt hat. Und da kam ja da eben auch der Lehrmeister Böhm vor. Und dann muss auch Forkel den CPE schon gefragt haben, wie er denn von Lüneburg dann nach Weimar, da taucht ja Bach dann im Jahr 1703 auf, gekommen ist. Und Karl Philipp Emanuels Antwort ist ganz kurz Nessio, also ich weiß nicht. Also vielleicht hat auch Vater Bach hier kein großes Gewese drum gemacht. Vielleicht ist da auch nicht alles glatt gelaufen. Mhm. Ich meine Eltern wissen auch nicht alles, was ich so in meinem 16. und 17. Lebensjahr gemacht habe.
Aber 3 Jahre hintereinander. Also,
ja, er hatte gut. Ja auch keine Eltern mehr, ja. Aber der weiße Fleck hat sozusagen schon eine lange Geschichte, das will ich damit nur sagen.
Ja. Lass uns trotzdem, das ist ja schön an unserem Podcast, drüber sprechen. Erstmal, ich will so ein paar Fragen stellen, die auch Szenarien nach sich ziehen können. Könnte Bach überhaupt diese Michaelisschule abgeschlossen haben? Da hätte er noch ein bisschen sie besuchen müssen.
Das kann schon sein. Und wir müssen auch ehrlich sagen, es gibt nicht irgendwie die Abiturlisten. Überhaupt ist es ja damals so gewesen in diesem Schulsystem, du hast 2-3 Jahre dann die Prima besucht und bist dann irgendwann auf die Universität gegangen und hast da vielleicht irgendwie ein Abgangszeugnis bekommen, aber das war nicht so standardisiert. Und wir können es bei Bach einfach nicht sagen. Wir müssen bloß trotzdem feststellen, wenn er an der Schule weiter geblieben ist, musste er eine stattliche Menge Schulgeld zahlen und da ist die Frage, ob er das hatte. Ja. Wenn er eben nicht über so einen Sonderstatus verfügte, à la Mettenschüler, freie Kost und Logis, da aber eben seine Sopranstimme nicht mehr hatte, war das eigentlich passé.
Also ich fasse zusammen, ich darf das vielleicht sagen, es ist eher unwahrscheinlich, ja, dass er so ganz regelmäßig die Schule weiter besucht
Bach,
hat.
Bach, der Schulabbrecher.
Der Schulabbrecher, das war er auch. Aber es ist wahrscheinlich, das haben wir in der letzten Folge klar herausgearbeitet, dass er so eine Art Privatschüler, Assistent war von Georg Böhm. Könnte er das, wieder eine Szenariofrage, volle 2 Jahre gewesen sein?
Natürlich, ja. Es kommt ein bisschen drauf an auf diesen Deal, ja, dass so ein Stadtorganist, der viele zusätzliche Beschäftigungen hat, eine rechte Hand gut gebrauchen kann, liegt auf der Hand. Und wie gesagt, so eine Organistenlehre, also ich wohne bei meinem Lehrmeister, kriege täglich Aufgaben, es ist ein Geben und ein Nehmen. Das kann durchaus 2-3 Jahre dauern, das wäre eigentlich eine typische Länge. Und zugleich lässt sich, glaube ich, die Frage auch nur beantworten damit, ja, was war denn dann irgendwie der Hoffnungsschimmer am Horizont? Was war jetzt das nächste Ziel? Wo sollte es hingehen? Sollte es jetzt irgendwie in die erste Organistenstelle gehen? Soll das in seiner Heimat passieren oder fokussiert man sich in Richtung Hamburg und vielleicht waren diese Dinge auch alle ein bisschen offen? Alles schwer zu sagen.
Nächste Szenariofrage wäre es denn überhaupt denkbar, dass Bach sich schon vielleicht 1701 zurück in seine Heimat richtet? Da war er ja eigentlich jetzt nicht so willkommen im Hause seines älteren Bruders. Ist das auch eine Möglichkeit?
Naja, ich glaube, angesichts der Tatsache, dass dort die Familie wächst und eben er jetzt auch fertig ausgebildet ist, brachte er ja alle Voraussetzungen mit sich, jetzt auf eigenen Füßen zu stehen. Also sprich, dem großen Bruder nicht mehr auf der Tasche zu liegen. Und das wäre, glaube ich, allenfalls eine Notlösung gewesen. Mhm. Ja, Bach ist jetzt 17, 18 Jahre alt und das ist ein Alter, wenn man die nötigen Fähigkeiten hat, wo man schon sich auf die erste Stelle bewerben kann, namentlich als Organist, weil als Organist ging es in der Regel eben nicht darum, dass man noch an der Schule Latein unterrichten musste. Das hätte wirklich zwingend eigentlich erforderlich gemacht, noch mal ein paar Jahre Universitätsstudium nachweisen zu können. Aber es gibt tatsächlich genügend Beispiele, wo Organisten Laufbahn nach der Ausbildung genau in diesem Alter beginnen. Und es scheint ja auch so bei Bach gewesen zu sein.
Da kommen wir gleich drauf. Ich will mal doch ganz schnell eine Frage stellen, die ich dir auch nicht aufgeschrieben habe. Wäre auch was ganz Verrücktes denkbar, vielleicht noch eine Szenariofrage, dass Bach in dieser Zeit einfach eine längere Reise gemacht hat, von der wir gar nichts wissen?
Auch das ist denkbar. Der Nekrolog sagt ja zumindest, Bach ist in Hamburg gewesen, konnte dort einen Reinken hören. Vielleicht gibt er auch mal ein bisschen Privatunterricht. Das ist auch oft so eine allererste Anstellung, gerade für junge Kantoren. Oder auch Organisten, ein Adliger, der hält sich, ein Kammerdiener, der eben auch Cembalo spielen muss. Und vielleicht ist aber auch so eine Geschichte mal nicht ganz ruhmreich ausgegangen. Und deswegen erzählt sie Johann Sebastian Bach vielleicht nicht seinen Söhnen. Deswegen landet sie nicht im Nekrolog. Und damit hätte sich der Schleier der Geschichte draufgelegt.
Also es gibt viele Möglichkeiten und ich fasse mal zusammen, das Wahrscheinlichste ist dann doch, dass er im Hause Böhm sich so ein bisschen festgesetzt hat und lange in Lüneburg geblieben ist. Wir haben, und jetzt kommen wir auf die erste Organistenstelle oder die mögliche erste Organistenstelle, vielleicht eine Bewerbung von Bach im Jahre 1702 und zwar Sangerhausen kommt hier ins Spiel. So ganz sicher sind wir uns da aber auch nicht, oder?
Ja, eine ganz, ganz eigenartige Geschichte. Also es ist so, im Jahr 1737, Bach ist längst Leipziger Thomaskantor, da bemüht er sich, seinen Sohn Gottfried Bernhard in Lohn und Brot zu bringen. Die Organistenstelle in Sangerhausen ist frei und Bach setzt sich hin und schreibt einen Brief an den Bürgermeister Klemm von Sangerhausen und empfiehlt dort sehr deutlich, sie sollen doch seinen Sohn anstellen. Und da kommt ein ganz, ganz interessanter Nachsatz. Da schreibt er nämlich, und wer weiß, ob nicht hierunter göttliche Schickung mit im Spiel, dass euer hochedler Rat vor itzo eher imstande sind, das meiner Wenigkeit vor beinahe 30 Jahren getane Versprechen in Konferierung des damals vakanten Figuralorganistendienstes in Vogierung eines meiner Kinder halten zu können, da ihnen damals durch hohe Landesobrigkeit ein Subjekt zugeschickt wurde, welches kausierete, dass obwohl damals die sämtlichen Vota unter dem Regimente des seligen Herrn Bürgermeisters Vollraths meine Wenigkeit betrafen, ich doch wegen obiger Raison nicht glücklich sein konnte zu emergieren. Nochmal auf Deutsch, also das ist ein typischer gestelzter Johann Sebastian Bach-Satz, der versuchte genauso kompliziert zu schreiben, wie er komponiert hat, mit dem Unterschied, dass tatsächlich seine Sätze überhaupt nicht so schön natürlich fließen wie seine Musik. Also er schreibt hier nichts anderes als, na wenn er jetzt meinen Sohn nimmt, dann wäre das ja eine Art Fügung, weil damals, vor beinahe 30 Jahren, hattet ihr alle, der gesamte Stadtrat, mich zum Organisten gewählt, aber dann hat die Landesobrigkeit eingewirkt und ein anderes Subjekt euch vorgesetzt. Also Bach wurde praktisch ausgeschnullert, neudeutsch gesprochen. So. Und vor beinahe 30 Jahren würde ja bedeuten, im Jahr 1737, zurückgerechnet irgendwie 1708, 1709, da war aber keine Vakanz im Stadtorganistendienst. Also wahrscheinlich hat Bach nicht so genau gerechnet, aber Fakt ist, es gab eine Vakanz und zwar ganz genau im Herbst 1702. Da war der Stadtorganist Gräfenhain, seines Zeichens übrigens ehemaliger Thomaner unter Schelle gewesen, da sogar Chorpräfekt, war gestorben. Und es lässt sich belegen, dass ein gewisser Johann Augustin Corbelius im Herbst 1702 diese Stelle bekommen hat. Mhm. Der war dann irgendwann auch in Personalunion Organist in Weißenfels am Hofe. Muss ich klar machen, Sangerhausen ist eine Nebenresidenz in dem Herzogtum Sachsen-Weißenfels. Und irgendwie würde das ja sehr gut passen. Es wäre dann bloß unklar, ob eben Bach gewissermaßen auf der Rückreise von Lüneburg über den Harz gehend mitbekommt, oh, in Sangerhausen ist die Organistenstelle frei, mache ich mal Probevorspiel. Oder ist er schon in Mitteldeutschland zurück und erfährt das und das Ganze passiert ganz planvoll. Kann auch planvoll wiederum von Lüneburg passiert sein. Es spricht schon vieles dafür, dass das genau diese Vakanz war. Ich habe mal das Pfarrarchiv von Sangerhausen auseinandergenommen und da bin ich drauf gestoßen auf die originalen Abrechnungsquittungen von dem Corbelius anlässlich seines Probespiels. Und da heißt es irgendwie, er kriegt einen Gulden 9 Groschen wieder für Zehrung, als der Herr Organist Corbelius den 6., 7., 8., 9. und 10. Oktober all hier im Geisthofe, das war der Gasthof, auf die Resolution zum Organistendienst gewartet. Also offensichtlich scheint sich das Ganze verzögert zu haben, weil es Unstimmigkeiten gab. Leider keine Quittung von Bach. Also wenn der praktisch der andere war, und so schildert zumindest Bach dann im Jahr 1737 rückblickend, hätten sie den nicht entschädigt. Corbelius wurde es jedenfalls. Also deswegen gehen wir davon aus, dass Bach als dann gerade mal 17-Jähriger sich in Sangerhausen vorgestellt hat. Vielleicht war das sein erstes Probespiel überhaupt. Der Stadtrat hat ihn einstimmig gewählt, aber dann hat der Landesherr, der letztlich, naja, obersticht unter, am längeren Hebel war, sich geweigert, eben diese Berufung von Bach mitzutragen und hat praktisch einen eigenen Günstling dann in die Stelle gehievt. Dann wäre das für Bach ärgerlich gewesen. Ich will mal trotzdem noch eine Frage stellen, so schlüssig das alles klingt. Mir fällt es trotzdem ein bisschen schwer, dem Bach zu unterstellen, dass er 1737, wenn er sich da hinsetzt, diesen Brief an den Bürgermeister schreibt und da sagt, vor beinahe 30 Jahren, dass der einfach mal nicht rechnen konnte. Mhm. Wenn man sich genau anschaut, da in Sangerhausen, stellt man fest, dass du um 1708, 1709 dieses Stadtschloss, gewissermaßen Nebenresidenz der Weißenfelser Herzöge, aufgerüscht wird, weil der damals noch nicht regierende Herzog Christian dort irgendwie eine größere Hofhaltung entwickeln wollte. Und wer weiß, ob da nicht auch sich mal die Frage stellte, dass man jetzt gesagt hat, der braucht natürlich auch ein bisschen Musiker, eine richtige Hofkapelle kann er sich nicht leisten. Und vielleicht machen wir irgendwelche Personalunionen zwischen Stadtorganisten und so einer Art Hofcembalisten und da irgendwie nochmal was ausgeschrieben wurde. Meine Bach ist da gerade in Weimar als Hoforganist angelangt. Vielleicht, da eben Herzog Christian dann irgendwann der eigentlich regierende Herzog wurde, hätte da Bach schon einen Anlass gehabt, sich in Richtung Sangerhausen zu bewegen, um auf diesem Weg Richtung Weißenfels dann zu kommen. Ich will das mal nicht komplett ausschließen. Auf der anderen Seite, wir haben eben wirklich in 1702 diese Vakanz. Und dann wäre zumindest unser weißer Fleck so ein bisschen gefüllt. Also deswegen steht auch in jeder Bach-Biografie drin, Bewerbung 1702. Mhm. Eigentlich erfolgreich, aber dann durch den Landesherrn vereitelt um den Stadtorganistendienst in Sangerhausen.
Und Bach muss, wenn das so war, noch mal ein knappes halbes Jahr warten, ehe er dann wirklich eine Anstellung bekommt. Und das ist das Lebenszeichen, wo wir uns wieder dran weiterhangeln können an der Biografie von Johann Sebastian Bach. Anfang 1703 gibt es also das Zeichen, dass er als Lakai am Weimarer Hof beschäftigt wird. Was hat er da eigentlich gemacht? Was ist ein Lakai?
Ja, also Lakai ist damals so ein Sammelbegriff. Ah. Ja, es gibt Lakaien in der Küche, wie in der Hofkapelle, wie in der Landrichterstube so ungefähr. Hm. Also das ist ein Sammelbegriff im Grunde für angehende Hofbedienstete. So. Ja. Und es scheint so zu sein, dass der Bach diesen Status bekommen hat, übrigens mit einem also wirklich überschaubaren Gehalt pro Quartal, 6 Gulden, 18 Groschen, weil der damalige Hoforganist Johann Effler stramm auf die 70 zugeht. Der war 1634 geboren, der war nicht bei allerbester Gesundheit. Mhm. 1711 ist er dann gestorben und er hat sich dann 1708 mehr oder weniger emeritieren lassen. Und daher deutet vieles darauf hin, dass Bach als so eine Art Substitut, Gehilfe Efflers an den Hof kam. Das würde insofern nicht verwundern, als Effler selber sich beworben hatte, in den 1680er Jahren Hoforganist in Weimar zu werden, war er Predigerorganist in Erfurt gewesen, also Organist an der Predigerkirche. Und ich bin mal auf sein Bewerbungsschreiben gestoßen und da versucht er dem Weimarer Herzog zu erklären, warum er eben top qualifiziert ist für diesen Posten und sagt, er würde eben nicht nur im Orgelspiel brillieren, sondern wäre eben auch als Klavierspieler, also als Zembalist ganz gefragt und würde deshalb ständig von den Bachen unter Kompanie genommen. Also sprich, wenn die Bachen, die ja nun wirklich die Stadtpfeifer-Dynastie in Erfurt waren, künftig musizierten, zu Hochzeiten zu feiern und so weiter, hat Effler Continuo gespielt. Hm. Und damit war der gewissermaßen ein Geschäftspartner, ein Freund der Familie. Und dann liegt es auch nahe, dass ein Effler unterrichtet war über den Lebenslauf von Johann Sebastian Bach. Der wird den Johann Christoph Bach in Ortruf gekannt haben. Hm. Der wird den Johann Christoph Bach, den Eisenacher Stadtorganisten, bestens gekannt haben. Und da muss ja nur einer von denen mal gesagt haben, hey, unser jüngster Spross hier, der diese schwierige Biografie hat, der hatte jetzt noch in Lüneburg so seinen letzten Schliff bekommen, der ist hochtalentiert, kannst du da nicht mal was machen? Ihr habt bei euch am Hof wunderbare Musiker, ihr habt ein europäisches Repertoire, das wäre doch jetzt mal ideal. Mhm. So stelle ich es mir vor.
Mhm. Und du sagst europäisches Repertoire und wunderbare Musiker, wie muss man sich das konkret vorstellen? Wer war da in Weimar? Was gibt es für eine Vorgeschichte dieser Hofkapelle und wen hat er da kennenlernen können, der ganz junge Bach?
Ja, die Hofkapelle war klein, aber exzellent besetzt. Da gab es einen ganz hervorragenden Geiger, Johann Paul von Westhoff, der auch so Solo-Stücke für Violine komponiert hat. Ganz, ganz wichtiges Repertoire, auch wichtig für die Vorgeschichte von Bachs Sonaten und Partiten. Wollen wir mal kurz in so ein Westhoff-Stück hineinhören?
Ja, klar. Paul Westhoff, also berühmter Geiger zu dieser Zeit, als Bach Lakai war am Hof in Weimar. Wen können wir noch festmachen?
Ja, den Hofkapellmeister Johann Samuel Drese, seit 1683 Hofkapellmeister, von dem ist leider nicht viel überliefert. Ob der jetzt wirklich die hellste komponierende Kerze auf der Torte war, wissen wir nicht so richtig. Aber es gab ab 1694 einen wirklich exzellenten Vizekapellmeister, Georg Christoph Stratner. Ich könnte mir vorstellen, dass dessen Vokalwerke damals so ein bisschen die Hofmusik, jedenfalls in den Gottesdiensten, bestimmten. Das ist wirklich ganz eindrucksvolle Musik. Haben wir da was parat?
Da haben wir auch was parat. Wir hören mal ein Stückchen aus einem geistlichen Konzert von Stratner, Die Welt, das ungestüme Meer. Ja, soweit Georg Christoph Stratner, also Vizekapellmeister in Weimar zu der Zeit, als Bach dort seine erste Anstellung hatte. Da kann Bach schon viel mitgenommen haben, auch im Sinne von einem reichen Repertoire. Und dazu kamen ja noch bestimmt auch Noten, die einfach so an den Hof kamen, die dann musiziert wurden.
Denn das muss man sich klar machen, so ein Hof ist natürlich super vernetzt über Mitteldeutschland hinaus. Der Weimarer Hof hat Agenten in Venedig, der hat die in Paris, der hat die in Amsterdam und da geht auch viel Ware hin und her, da gehen viele Musikalien hin und her. Der Sohn des Kapellmeisters Drese, der geht auf Kosten des Herzogs dann, glaube ich, 1704, 1705 für ein Jahr oder sogar noch länger nach Venedig, um an der Quelle die italienische Musik zu studieren. Also Bach hat da einfach viele Möglichkeiten. Wie viel er da wirklich mitnehmen konnte, ist ein bisschen unklar, weil am Ende kann er kaum mehr als ein halbes Jahr Lakai gewesen sein. Wann genau er ankam, wissen wir nicht. Irgendwie Frühjahr, vielleicht auch schon Winter 1703. Könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar schon Ende 1702 direkt da war, nachdem das in Sangerhausen nicht geklappt hat und erstmal auf gar keiner Payroll war und dann erst eben in den Büchern auftaucht im Frühjahr. Alles möglich, aber Fakt ist, im Sommer 1703 öffnet sich ja dann ein Türchen für ihn. Da spielt auch der Effler sehr wahrscheinlich eine Rolle als Türöffner. Aber das besprechen wir, glaube ich, dann, wenn die Episoden zu Bach in Arnstadt anstehen.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.